Der Text zur Predigt steht im 4. Mosebuch, Kapitel 14, die Verse 10 bis 20. Aber wegen des Zusammenhangs dieser Erzählung lese ich schon noch dazu den Schluss von Kapitel 13, von Vers 30 an. Vorausgeht, dass Mose aus der Wüste am Sinai 12 Kundschafter in das Land geschickt hat, das Gott dem Volk Israel versprochen hat, das Land Kanaan. Und diese 12 sind zurückgekommen, haben berichtet, haben vieles sehr toll gefunden, aber einiges auch weniger toll. Und vor allem die stark befestigten Städte haben ihnen Angst gemacht und entsprechend haben sie berichtet. Und dann heißt es hier, als die Israeliten das hörten, waren sie aufgebracht und machten Mose Vorwürfe. Aber Kaleb beruhigte sie. Kaleb war einer dieser 12 Kundschafter. Kaleb beruhigte sie. Wir können das Land sehr wohl erobern, rief er. Wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, sagten sie. Es verschlingt seine Bewohner. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß, besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden im Kampf umkommen und unsere Frauen und kleinen Kinder werden den Feinden in die Hände fallen. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Und schon gaben einige die Parole aus, wir wählen einen neuen Anführer und gehen zurück nach Ägypten. Da warfen sich Mose und Aaron vor den versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sie sind von ihren Göttern verlassen. Aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihnen. Doch wie reagierten die Israeliten? Die ganze Gemeinde wollte Mose und Aaron steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Der Herr sagte zu Mose, wie lange will dieses Volk mich noch verhöhnen? Wie lange weigern sie sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Ich will sie an der Pest sterben lassen. Ich will das ganze Volk ausrotten. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer und stärker ist als sie. Aber Mose erwiderte, was werden dann die Ägypter sagen? Sie haben gesehen, wie du dieses Volk durch deine Macht aus ihrem Land geführt und bis hierher gebracht hast. Und was werden die Bewohner dieses Landes sagen? Sie haben gehört, dass du, Herr, selbst mitten unter uns bist, dass du mir Auge in Auge gegenübertrittst, dass deine Wolke über uns steht und dass du vor uns hergehst, bei Tag in einer Wolkensäule und in einer Feuersäule bei Nacht. Und dann tötest du dieses ganze Volk auf einen Schlag. Die Völker, die von deinen Taten gehört haben, werden sagen, er war zu schwach, um dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte. Deshalb hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Ach Herr, lass doch deine Macht an uns sichtbar werden. Du hast uns zugesagt, ich bin der Herr, ich habe Geduld, meine Güte ist grenzenlos. Ich vergebe Schuld und Auflehnung, aber ich lasse nicht alles ungestraft dahingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür auch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du es aus Ägypten herausgeführt hast. Der Herr antwortete, ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest.
Herzlich willkommen hier wieder am Helvetiaplatz. Ich war jetzt einige Zeit weg. 2 Wochen in Griechenland. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Ich war ja dort eingeladen, um die Single-Gruppe zu betreuen. Und insgesamt in der Hauptwoche waren etwa 1200 Leute da in dieser Freizeit mit eingebunden in dieser Hotelanlage. Es gab 3 Gottesdienste. Und in diesen Gottesdiensten, also 2 am Morgen und einen Jugendgottesdienst am Abend. Und am Morgen, da waren jeweils alle, die ganzen Familien, einfach die Kleinkinder wurden, da gab es einen Hütedienst für die Kleinkinder. Aber sonst waren alle Kinder im Gottesdienst. Und da gab es Familien, die haben zu ihren Kindern gesagt, einmal musst du kommen und dann kannst du entscheiden, ob du bleiben willst oder nicht. Und wenn du nicht bleibst, dann darfst du einfach nicht Fernsehen gucken im Zimmer. Und dann ist dieser Junge gekommen, hat am Gottesdienst teilgenommen und dann kam er jedes Mal. Das ist schon faszinierend. Das ist doch das, was wir uns wünschen. Gottesdienst, wo auch die Kinder mit dabei sind und gerne kommen, die man nicht überzeugen muss, ja komm jetzt. Aber das war halt nicht so, dass man dann gesagt hat, so jetzt müsst ihr hier still sitzen, sondern die haben den Lobpreis mitgemacht und dann haben die, was heute die Jungen machen, immer so gehüpft. Und dann haben sie sich aber hingesetzt, hatten sie ihre Energie los und haben der Predigt zugehört. Und die sind immer wieder gekommen. Die Erwachsenen auch. Das fand ich schon noch faszinierend, muss ich euch sagen. Genau. Es war wirklich sehr interessant. Und nicht so, dass dann die Botschaften irgendwie oberflächlich waren oder keine Herausforderung war fürs geistliche Leben. Kein Trost, keine Ermahnung. Gar nicht. Da kam dann wirklich eine Botschaft. Nun, deshalb freue ich mich, dass wir auch klatschen können, dass wir unsere Freude Ausdruck geben können. Der Pastor hat dort übrigens am Anfang, immer wenn eine neue Gruppe kam, hat er gesagt den Leuten, die im Gottesdienst kamen, wir sind nicht verrückt, wir lieben Jesus. Wir sind nicht verrückt, wir lieben Jesus. So, ich hoffe, das ist bei uns auch so. Wir sind nicht verrückt, sondern wir lieben Jesus. Nun, ein Mann, der in der Wüste die Orientierung verloren hatte, war am Verdursten. Plötzlich sah er am Horizont eine Oase. Er sagte sich, das ist ein Trugbild. Das ist eine Fata Morgana. Aber trotzdem bewegte er sich dorthin, zu dieser Fata Morgana. Er hörte das Wasser rauschen, sah die Palmen und dachte, nein, das ist eine Fata Morgana. Sein Verstand und seine Bildung sagten ihm, das kann nicht echt sein. Als einige Tage später die Beduinen vorbeikamen, wunderten sie sich, dass sie einen verdursteten Mann neben einer Quelle liegen sahen. So ging es doch dem Volk Israel. Sie befanden sich kurz vor ihrem Ziel. Sie erreichten das Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sagten sich, das schaffen wir nicht. Das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Unser Verstand sagt uns, das schaffen wir nicht. Wenn wir auf uns schauen, gelingt uns das nicht. Es ist unmöglich, dass das eintreffen kann, was Gott gesagt hat. Sie sahen auf sich und das, was ihnen möglich schien, und sie verließen sich auf ihren Verstand, statt Gott zu vertrauen. Wie oft frage ich mich manchmal auch, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, auch auf meinen Dienst, wie oft hat wohl mein Verstand und meine Bildung mir den Weg verbaut zu Segnungen Gottes. Wie oft habe ich mich auf meinen Verstand und auf meine Bildung verlassen und nicht meinem Herrn vertraut. Deshalb ermahnt uns auch das Buch der Sprüche: Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Hätte Israel das getan, hätten sie sich wirklich auf den Herrn verlassen, würde die Geschichte komplett anders aussehen. Komplett anders. Da gäbe es keine 40 Jahre Wüstenwanderung. Da gäbe es kein Jericho, das nachher der Achan mit seiner Familie stirbt. Hätten sie sich verlassen auf ihn, dann wären alle Mauern niedergestürzt, aber niemand wäre gestorben, weil sie Gott vertrauten. Nun, die Aussichten waren nun sehr düster, wie wir gesehen haben in Schriftlesung. Sie saßen sozusagen in der Wüste fest. Zurück nach Ägypten war eine schwierige Sache. Von dort haben sie ja, gejammert, wie schlimm dass das alles ist. Und in das Land ziehen, in das sie eigentlich ziehen sollten, das Gott ihnen bereit gemacht hat, da hatten sie Angst davor, das wollten sie nicht. Also sie wurden durch diese aussichtslose Lage so wütend, dass sie ihre besten Leute, nämlich Mose und Aaron, einfach steinigen wollten. Die töten wir. Die besten Leute, die, die noch Gott vertrauten, die wollten sie noch ausradieren. Was für ein Aufruhr musste das gewesen sein. Es ist beängstigend, wie schnell ein riesiges Volk für eine Gräueltat zu haben ist. Wie schnell ein Volk umschlägt. Eben war Mose noch ihr Führer. Eben hat er sie aus Ägypten herausgeführt. Dort hatten sie ja gejammert, dort wurden sie unterdrückt. Er hat sie durch das Schilfmeer hindurchgeführt. Nachher haben sie gejubelt, haben sie die Wunder Gottes gesehen. Und jetzt, zack, jetzt wollen sie ihn steinigen. So unfassbar. So schnell kann ein Volk umschlagen. Genauso war es bei Jesus. Wie viele Menschen hat er geheilt? Wie viele Wunder hat er getan? Und am Schluss schreien sie, kreuziget ihn. Und unsere Geschichte spricht Bände davon, wie Massen gegen Minderheiten sich stark machen und sich an ihnen vergehen, obwohl sie nichts Böses getan hatten. Doch Gott schaute diesem Treiben nicht tatenlos zu. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor den Augen aller Israeliten über dem heiligen Zelt. Augenblicklich veränderte sich die Szene. Die, die bereits damit beschäftigt waren, Steine aufzulesen, hielten inne. Wer schon angezogen hat zum Werfen, ließ den Stein fallen. Wenn Gott mit seiner Herrlichkeit kommt, dann sieht die Welt 0, plötzlich anders aus. 0, plötzlich. Wenn Gott heute Morgen nur den Vorhang seiner Herrlichkeit nur so viel öffnen würde, nur so viel, ich glaube, wir würden alle auf die Knie sacken. Wir würden alle ruhig sein, auch ich. Ich würde nicht mehr weiter predigen. Die Herrlichkeit Gottes hat diesen Treiben völlig zum Schluss gebracht. Das erlebte Israel schon mal. Nämlich da, als Gott die 10 Gebote seinem Volk gab. Da erschien er in seiner Herrlichkeit, dass es das Volk sah und was geschah, das Volk erschrak. Sie sagten, wir haben Angst, wenn Gott mit uns redet. Wir werden noch alle umkommen. Sprich du an seiner Stelle zu uns. Wir wollen auf dich hören, Mose. Wir halten das nicht aus. Diese Herrlichkeit Gottes, die macht uns Angst. Und jetzt wussten die Israeliten schlagartig, auf welcher Seite Gott stand. Und Gott war sehr zornig, äußerst zornig. Er sagte, Wie lange will mich dieses Volk noch verhöhnen? Wie lange weigert es sich noch, mir zu vertrauen? Habe ich ihnen nicht genug Beweise meiner Macht und Fürsorge gegeben? Was will das Volk von mir noch? Was kann ich ihnen noch tun, dass sie endlich begreifen, dass ich eigentlich ihnen gut gesinnt bin? Dass diese Riten Mose und Aaron umbringen wollten, war Rebellion gegen Gott. Wer sich gegen Leute Gottes auflehnt, der lehnt sich gegen Gott auf. Das ist ein ganz gefährliches Unterfangen. Das möchte ich auch uns sagen, so nebenbei, wenn wir auch über andere Christen so schnell urteilen, die vielleicht etwas tun, da wir nicht ganz die Durchsicht haben. Passen wir auf, wer sich gegen Gottes Leute stellt, stellt sich gegen Gott. Ich sage nicht, man darf nicht kritisch sein und man darf nichts beurteilen, aber sind wir bitte vorsichtig. Wenn Gott Menschen benutzt, um sein Reich zu bauen, und wir attackieren sie, dann attackieren wir im Grunde genommen Gott. So war das hier. Gott war sehr enttäuscht und zornig über sein Volk. Sie vertrauten ihm einfach nicht, obwohl er ihnen schon so oft seine Macht und Fürsorge gezeigt hat. Und da könnten wir ja Bände aufzählen, was sie schon alles erlebten mit Gott. Das ist ja extrem. So viel, ich weiß nicht, ob ich überhaupt so viel erlebt habe schon in meinem Leben wie das Volk. In so kurzer Zeit. Jeden Tag bekamen sie das Manna vom Himmel. Und dann haben sie um Fleisch gejammert, dann kam das Fleisch, dann hatten sie Durst, dann kam das Wasser. In der Wüste, ein Volk, das zwischen 1 bis 2 Millionen Menschen zählte. Jeden Tag erlebten sie die Fürsorge Gottes. Gott war sehr enttäuscht und zornig. Sie freuten sich nicht über das, was Gott ihnen tat. Sie dachten nicht, wenn Gott uns genug zu essen gibt, kann er uns auch ins Land bringen. Wenn er uns durch Schilfmeer gebracht hatte, kann er auch diese Riesen uns bewältigen lassen. Nein, sie jammern. Sie machen Gott lächerlich. Und Gott hat nun genug. Ich will sie an der Pest sterben lassen. Ich will das ganze Volk ausrotten. Sie haben richtig gehört. Gott will das Volk ritze, ratze, kahl vernichten. Da soll keiner mehr übrig bleiben, außer denen, die ihm vertrauten. Gott hatte genug, das Fass war überlaufen. Das mag den einen oder anderen von uns erschrecken. Und wenn man das sieht, scheinen wieder die Leute recht zu haben, die sagen, dass Gott im Alten Testament eben ein richtender und strafender Gott ist und der Gott im Neuen Testament ein gnädiger und barmherziger Gott. Lassen Sie mich das direkt sagen, das ist einfach Unsinn. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich das höre, wenn Leute sagen, dass der Gott im Alten Testament der Strafende und Richtende ist und der im Neuen Testament der Gnädige und Barmherzige. Genau diese, was wir hier sehen, zeigt uns ja am Schluss, dass wir es mit einem gnädigen Gott zu tun haben. Der Gott vom Alten und Neuen Testament ist derselbe, die kann man nicht gegeneinander ausspielen. Auch das Neue Testament kennt das Gericht. Wenn man das Neue Testament aufmerksam liest. Auch da gibt es Gericht und auch da gibt es Gnade, genauso wie im Alten Testament. Und schließlich wird Gott im jüngsten Gericht auch richten und Jesus wird auch dabei sein und dann werden auch nicht alle Menschen in den Himmel kommen. Es ist eben so. Der Gott des Alten und Neuen Testaments ist derselbe. Die Israeliten hatten es mit Gott verspielt. Es war nicht nur wegen dieses einen Mals. Es war nicht das einzige Mal, als sie sich so verhielten. Es war das zigte Mal. Es war das Fass überlaufen. Es war einfach zu viel. Sie hatten schon das goldige Kalb gemacht. Sie wollten schon mal Mose steinigen und so weiter. Sie haben schon zigmal. Und Gott hat ihnen immer wieder vergeben. Und jetzt war das Maß voll. Gott hatte die Nase voll. Ständig rebellierten sie gegen ihn. Und so, sie waren nicht bereit, ihm zu vertrauen. Und das Schicksal dieser Menschen, die nicht auf Gott schauen und ihm vertrauen, sondern von ihren eigenen Fähigkeiten ausgehen und einzig auf die Gefühle hören, sind die Menschen, die Gottes Zorn hervorrufen. Kürzlich sah ich in einer Talkrunde, Fenster zum Sonntag vom ERF, ein Gespräch mit zwei Männern. Beiden Männern waren die Frauen davongelaufen, haben die Familien zurückgelassen. Der Grund, beide Frauen verliebten sich in einen anderen Mann. Wenn wir auf uns schauen, auf unsere Gefühle, dann manövrieren wir uns einen Chaos. Diese Frauen haben offenbar ihren starken Gefühlen, ich sage nicht, dass sie nicht echt waren, ihren starken Gefühlen gefolgt, aber sie haben offensichtlich nicht ernsthaft genug gefragt, was denn Gott möchte, was Gott gefällt. Sie schauten nicht auf Gott, was er meinte, sie waren Christen, sie gehorchten ihren Gefühlen, sie folgten ihrem Empfinden. Und das führt unweigerlich in eine düstere Zukunft hinein. Paulus schrieb den Epheser einmal: Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir, wie alle anderen Menschen, nach unserer ganzen Wesensart im Strafgericht Gottes verfallen, steht im Neuen Testament. Wenn wir auf uns schauen, steuern wir unser Leben unweigerlich in ein Chaos. Das muss im ersten Moment noch nicht sichtbar und spürbar sein. Das kann uns im ersten Moment sehr wohl bekommen. Eben wenn ich dem Gefühl der Liebe folge, dann wird meine Welt plötzlich rosarot. Aber wenn vielleicht in 2-3 Jahren ist sie nicht mehr rosarot, sondern finster und düster. Es ist wichtig, dass wir uns nicht in ein Fiasko manövrieren. Die Israeliten meinten ja auch, sie könnten mit der Steinigung dieser Männer so einen guten Ausweg finden. Wir bringen die schnell um, unsere Führer, zack, und dann gehen wir zurück nach Ägypten. Aber da kam ihnen eben Gott dazwischen. Aber wir können auch nicht nur einfach so mit den Fingern auf diese Israeliten zeigen oder auf anderen, die solche Fehlentscheidungen im Leben machen. Alle haben gesündigt. In ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck, sagt Paulus den Römern. Und weil das so ist, weil jeder gesündigt hat, sieht die Zukunft düster aus für jeden Menschen. Der gottlose Mensch steuert auf eine schreckliche Zukunft hin. Auch wenn er jetzt glücklich ist, das ist kein Thema. Aber die Zukunft ist düster. Denn der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Mose bekommt von Gott nun einen ganz verlockenden Vorschlag. Er sagt ihm: Mit dir, Mose, will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem Volk machen, das noch größer und stärker ist als sie. Warum ist das ein verlockendes Angebot? Ich fände das super. Da sagt Gott ihm: Guck, Mose, das Volk, das dich immer ärgert, das dich schon mehrmals umbringen wollte, das geht ritze, ratze, kahl weg und du hast Ruhe. Ich mache mit dir weiter. Du hast jetzt ein angenehmes Alter. Du kannst jetzt deine Pension genießen. Bis deine Nachkommenschaft wieder so groß ist, dass sie dich ärgern kann, bist du schon gestorben. Und mit denen mache ich dann weiter. Also Gott hat ihm praktisch das Angebot gemacht, dass er die ganze Last des Volkes, die ganze Verantwortung, dass er die ihm einfach wegnimmt, indem er das Volk vernichtet. Doch diesen Vorschlag wollte sich Mose nicht einlassen. Er gehörte nicht zu den Menschen, die möglichst ein angenehmes Leben suchten. Für ihn bestand die Erfüllung seines Lebens nicht darin, möglichst angenehm und bequem über die Runden zu kommen. Er suchte nicht seine eigene Ehre. Mose war bereit, für seine Werte, Überzeugungen und Ziele zu leiden. Er war eben leidenschaftlich. Er war bereit, für etwas Wichtiges zu leiden. Erfüllung seines Lebens fand er darin, dass er sich für die Ehre Gottes einsetzte. Mose wusste, für was es sich zu leben und für was es sich zu sterben lohnt. Er war der Inbegriff echter Männlichkeit. Ein Mann, der den Stier bei den Hörnern packt und nicht davonrennt. In ihm begegnet uns ein Mensch mit einer tiefen Leidenschaft, einer Leidenschaft, Gottes Ehre aufrechtzuerhalten und die Leidenschaft, Gottes Volk zu retten. Er akzeptierte also den Vorschlag Gottes nicht, sondern er flehte vor Gott. Und das war übrigens nicht nur ein Gebet von 10 bis 15 Minuten und dann war das erledigt. Weiß jemand, wie lange das Mose betete? Wie lange ungefähr? 2 Stunden, 3? Ein Tag? Die Nacht? Vorschlag, eine Nacht? Eine Woche? Bietet jemand noch mehr? 7 Tage? Einen Monat? Über einen Monat, bietet jemand noch mehr?
Das ganze Leben.
Was wir hier haben an dieser Stelle, ist eine Zusammenfassung der Hauptpunkte, um was Mose flehte. 40 Tage und 40 Nächte betete er zu Gott um sein Volk. Ich habe noch nie 40 Tage und 40 Nächte gebetet. 40 Tage und 40 Nächte. Mose wollte nicht einfach, dass Gott das Volk vernichtet. Er hatte den Schaden vor Augen, der durch diese Vernichtung geschehen würde. Was werden dann die Ägypter sagen, sagt er zu Gott. Sie haben gesehen, wie du dieses Volk durch deine Macht aus ihrem Land geführt und bis hierher gebracht hast. Sie sahen, welche Kraft du hast und dass keine der ägyptischen Götter mächtiger war als du. Was sollen die denken und was sollen die Bewohner dieses Landes denken? Sie haben gehört, dass du Herr selbst mitten unter uns bist, dass du mir in Auge gegenübertrittst, dass deine Wolke über uns steht und dass du vor uns hergehst bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule. Das sehen alle. Alle Menschen um uns herum beobachten uns. Alle sehen, wie mächtig du bist. Wenn du dein Volk auf einen Schlag tötest, was denken die denn? Was denken die Ägypter? Was denken die Völker, die jetzt uns beobachten in der Wüste? Ja, sie denken, dieser Gott war zu schwach, um dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen mit einem Eid versprochen hatte. Das wussten die auch. Deshalb hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Er wusste nicht mehr weiter. Er hat das Volk nicht ins Land bringen können. Also was macht er? Er schlachtet sie ab. Die Ägypter und alle Heidenvölker um uns herum machen sich lächerlich über dich her. Sie sagen, du bist ein schwacher Gott. Du machst viel Aufruhr und am Schluss ist nichts da. Du sagst, ich will das Volk ins Land bringen, am Schluss sind alle tot. Das kannst du nicht machen. Sie werden dich verspotten. Sie werden sich innerlich freuen darüber. Mose ging es also zuerst um was? Um was kämpft er hier? Um die Ehre Gottes. Um die Ehre Gottes. Ging nicht um ihn, weil für ihn war das schwierig. Die wollten ihn ja eben gerade steinigen. Es ging auch nicht nur einfach um das Volk, sondern zuallererst ging es ihm um die Ehre Gottes. Er kämpfte zuerst um die Ehre Gottes. Er kämpfte für sein Volk, weil es ihm um die Ehre Gottes ging. Herr, was denken die anderen Menschen über dich, wenn du das tust? Sie werden dich weder fürchten noch ernst nehmen. Mose ist uns hier ein großartiges Vorbild. Wir sind uns gewöhnt, dass es für mich stimmen muss. Wir sind in einer Welt, werden wir groß, in der wir das Zentrum sind. Das Wichtigste ist, dass es uns gut geht, dass wir mit allem versorgt sind. Das ist ja auch schön, ich habe da auch gar nichts dagegen, ich habe das auch gern. Aber wir leben oft auch als Christen so, dass ich so lebe, wie ich will und wie es ist, wie es mir passt und wie es für mich stimmt. Und solange es für mich stimmt, habe ich kein Problem. Wenn der andere ein Problem hat, dann ist das sein Problem. Und ich finde es schade, dass die wichtige Überlegung bei uns, so scheint es mir manchmal, wenig Platz hat, ob Gott geehrt wird oder nicht. Es ist nämlich nicht egal, was die anderen sagen. Es ist nicht egal, wenn die anderen sagen, aha, das ist ein Christ und der hat es da betrogen. Was sind denn das für Christen? Ich habe gemeint, der Gott der Christen sei ein aufrichtiger Gott. Wenn wir Schwierigkeiten haben, fragen wir nach der Lösung, die für uns optimal ist, damit unsere Welt und unsere Gefühle wieder in Ordnung kommen. Eben das, was für mich stimmt und für mich gut ist. Wenn dadurch Gott geehrt wird, ja wunderbar, wenn nicht, Pech gehabt. Für mich stimmt's. Bei Paulus, und da müsst ihr den Paulus mal genau lesen. Ich denke, wir diskutieren beim Paulus, wie hat er das gemeint, wie hat er das gemeint. Da gibt es ja die größten Streitereien, wie Paulus was gemeint hat. Aber wisst ihr was? Man muss mal wissen, was es dem Paulus als oberstes Prinzip ging. Was war das oberste Prinzip, eines der höchsten Prinzipien des Paulus in seinen ganzen Argumentationen? Die Ehre Gottes. Die Ehre Gottes. Die stand vor allem anderen. Deshalb konnte doch ein Paulus sagen, ich werde den Heiden ein Heide, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Warum? Weil es nicht auf mich ankommt, sondern weil es um das Evangelium geht. Und er sagte den Sklaven, jetzt habe ich das wieder abgestellt, oder? Ich muss eins vorwärts machen. Wer Sklave ist, soll trotz des schweren Jochs, das er zu tragen hat, seinem Herrn uneingeschränkte Achtung entgegenbringen. Warum? Damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf geraten. Deshalb soll er diese Unannehmlichkeit in Kauf nehmen. Er soll nicht ein Rebell werden, dass er dann sein Vorgesetzter sagt, da die Christen, das sind die Rebellen. Schau, dass du nie einen Christen hast, weil die rebellieren überall. Nein, das Evangelium soll nicht in Verruf kommen. Um das geht es dem Paulus. Das ist eines seiner höchsten Prinzipien in seinen ganzen Argumentationen. Die Sorge, dass das Mose war, was die Heidenvölker über Gott denken würde, wenn er so handelte. Ich möchte dich fragen, ist es in deinem Leben jeweils eine konkrete Überlegung, was die anderen Menschen über dein Verhalten denken? Und wenn sie erfahren, dass du Christ bist, dann der Name Gottes geehrt wird oder nicht? Ist dir das wichtig oder ist dir dein Recht, ärgerlich zu sein, dein Recht, jemandem die Schande zu sagen, wichtiger als die Ehre Gottes? Um was geht es uns? Um unsere Ehre oder um die Ehre Gottes? Ich habe ein Privileg, dass ich Prediger bin. Ich muss immer denken, wenn ich irgendwo bin, diese Kassierin könnte allenfalls bei mir im Gottesdienst kommen. Wenn ich jetzt die schlecht behandle, glaubt ihr mir nichts mehr, wenn ich predige. Ihr habt das viel besser. Nein, ihr habt es nicht besser, ich habe es eigentlich besser, weil ich ja ständig diese Herausforderung habe. Ihr könnt in Gottesdienst sitzen und denkt, wenn die Kassierin kommt, setze ich mich hinten links, dass sie mich nicht sieht und gehe möglichst schnell raus, dass sie nicht weiß, dass ich hier hingehöre. Oder? Leben wir so? Ist das in unseren Köpfen eine Überlegung, ob Gott geehrt wird oder nicht? Oder kämpfen wir so um unsere Ehre? Wo müsstest du dein Verhalten ändern, wenn du nicht nur mit deinen Worten, sondern auch mit deinem Leben und Handeln Gott ehren willst? Mose wünscht, dass Gott seine Macht zeigt, damit alle erkennen, dass er der wahre Gott ist. Herr, lass doch deine Macht an uns sichtbar werden. Und nun erinnert Mose Gott daran, was er selbst über sich gesagt und versprochen hat. Du hast uns gesagt, ich bin der Herr, ich habe Geduld, meine Güte ist grenzenlos, ich vergebe Schuld und Auflehnung, aber ich lasse nicht alles ungestraft hingehen. Wenn sich jemand gegen mich wendet, dann bestrafe ich dafür noch seine Kinder und Enkel bis in die dritte und vierte Generation. Und jetzt beginnt Mose, um sein Volk zu kämpfen. Ein Volk, das ihn ja eben noch steinigen wollte. Er hätte sagen können, nee, also für die ist für mich jetzt auch fertig. Jetzt wollten sie mich nochmals umbringen. Das ist für mich jetzt auch gelaufen. Nein. Und interessanterweise beruft er sich vor allem über den ersten Teil, wo er Gott zitiert. Er geht gar nicht darauf ein, dass Gott sagt, aber er wird das bestrafen, sondern er sagt nun, weil nun deine Güte so groß ist, darum vergib diesem Volk seine Schuld. Du hast ihm ja auch bisher vergeben, während der ganzen Zeit, seit du es aus Ägypten herausgeführt hast, bitte vergib doch noch einmal. Wenn du schon bis jetzt immer getan hast, tu es doch noch einmal, bitte, bitte. 40 Tage, 40 Nächte. Mose beruft sich auf die Barmherzigkeit Gottes, denn er weiß, dass es nur diese eine Möglichkeit gab. Das Verhalten des Volkes war unentschuldbar. Es gab nicht ein einziges Opfer, das das Volk hätte bringen können, um das zu sühnen, was sie Gott angetan hatte. Er konnte nur an die Barmherzigkeit und Gnade Gottes appellieren. Das Volk war verloren. Jesus fragte ja auch einmal, was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts kann ein Mensch geben. Es gibt heute noch viele Menschen, die glauben, irgendwie können sie dann Gott noch sagen, du, so schlecht war ich doch nicht. Komm, mach kein Drama draus. Lass mich rein in den Himmel. So denken doch die Leute. Irgendwie wird es schon noch klappen. Die meinen, Gott sei ein Hampelmann, den man so wie einem alten Mann schnell auf die Schulter klopft, der nicht mehr ganz weiß, was läuft. Aber schwer getäuscht. Nein, nichts, mit nichts kann der Mensch aus eigener Kraft sich erlösen. Einzig die Barmherzigkeit Gottes könnte etwas ändern. Auch David wusste das. Als er sich versündigte, begann Ehebruch mit der Bathseba. Das müsst ihr euch mal vorstellen, er hat ein Haus voll Frauen gehabt. Ein Haus voll, ein Harem. Der hätte durch den Harem spazieren können und die schönste Frau holen. Ich kann euch versprechen, ein König in jener Zeit hatte die schönsten Frauen des Landes und aller Länder. Alles Missen. Alles Ausgezeichnete. Der hätte nur durch seinen Missenpark spazieren müssen und sagen, ah, die haben mich jetzt schön angelockt, die nehme ich jetzt mit. Aber was macht er? Er guckt von seinem Balkon rüber zur Nachbarin, die sich wäscht. Er hat keine bessere Idee, als sie holen zu lassen und mit ihr zu schlafen. Als er ein Kind bekam, ließ er noch ihren Mann umbringen. Da gab es kein Opfer dafür. Das war ein Supergau im Leben von David. Und er wusste, ich kann das nicht wieder gut machen. Ich habe Gott dermaßen beleidigt. Er konnte nur hoffen, dass er ihm aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit vergibt. Und deshalb in diesem Zusammenhang Psalm 51 zu lesen, ist ganz interessant. Gott, du bist reich an Liebe und Güte, darum erbarme dich über mir, vergib mir meine Verfehlungen. Warum? Aus Liebe und Barmherzigkeit. Er fleht um Gnade. Er konnte Gott nichts bringen. Nicht sagen, ja, ich mache jetzt das wieder gut, ich stifte ein Krankenhaus, ich renoviere das Altersheim, ich gebe ein paar armen, kranken Kindern, gebe ich noch etwas zu essen. Dann ist das wieder aufgewogen. Nein, das geht nicht so. Er hat die Barmherzigkeit Gottes anrufen müssen. Mose trat also für das Volk ein, er vermittelte zwischen Gott und dem Volk Gottes. Wäre Mose nicht gewesen, das Volk wäre vernichtet worden, Ritze, Ratze, Karl. Es gäbe kein Volk Israel, wie wir es heute kennen. Es gäbe Jesus nicht aus dem Stamm Juda. Und wir würden auch den König David nicht kennen. Aber Mose kämpfte für sein Volk. Tief in seinem Herzen war die Hoffnung, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk größer war als sein Zorn. Er vermittelte also zwischen Gott und seinem Volk. Und später heißt es im Psalm über diese Situation, Gott plante sie alle umzubringen, doch Mose, sein Erwählter, trat dazwischen. Er warf sich für sie in die Bresche und wandte den Zorn Gottes von ihm ab, sodass sie nicht ausgerottet wurden. Wo ist das nochmals passiert? Wer hat das nochmals gemacht? Jesus. Das ist genau das, was Jesus später für uns gemacht hat. Jesus ist bis heute der Mittler zwischen uns und allen Menschen, nicht nur zwischen Israel und Gott. Nur einer ist Gott und nur einer ist auch der Vermittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und wenn man etwas verstehen will von der Fürsprache Jesu, die im Alten Testament, im Neuen Testament berichtet wird, dann muss man auf Mose sehen, was Mose hier getan hat. 40 Tage und 40 Nächte für das Volk betet. Und Jesus hat nicht nur 40 Tage und 40 Nächte für uns gebetet und gefleht, sondern was hat er? Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat sich selbst für uns geopfert. Er gab sein Leben, um die ganze Menschheit von ihrer Schuld loszukaufen. Das gilt es zu bezeugen in dieser von Gott vorherbestimmten Zeit. Das ist die großartige Botschaft in dieser chaotischen und gottlosen Welt. Jesus hat die Strafe, die uns treffen müsste, auf sich genommen. Wie Mose, natürlich noch viel vollkommener als Mose, ist er zwischen uns und Gott gesprungen und hat die Strafe, den Zorn Gottes abgelenkt. Für das ist er gestorben. Es ist kaum zu fassen, Gott erbarmte sich. Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Das muss man mal verinnerlichen. Ich vergebe ihnen, weil du mich darum bittest. Gott hatte tatsächlich auf das Flehen von Mose reagiert. Israel wurde nochmals verschont. Natürlich hatten sie schwere Konsequenzen zu tragen aufgrund dieses Vorfalls. Das werden wir nächstes Mal sehen. Aber Gott sah davon ab, sie auf einen Schlag auszuradieren. Er ließ Gnade vor Recht walten. Gnade vor Recht, mit dem tun wir uns auch oft schwer in unseren Reihen, wenn jemand zu Fall kommt. Wir pochen schnell aufs Recht und wir leben selber von der Gnade. Gnade vor Recht. Gott war bekannt für seine einzigartige Gnade. Das war ja auch einer der Gründe, warum Jona nicht nach Ninive reisen wollte. Das ist mein Lieblingsvers im Buch Jona, oder? Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen und du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Gehe ich schon gar nicht. Der hat ein Problem mit einem barmherzigen Gott. Jetzt muss mir nur mal einmal noch erklären, wenn diese Leute immer sagen, dass der Gott im Alten Testament ein richtender und strafender Gott ist, dann hat ja Jona nicht richtig getickt. Der hatte eine andere Meinung von seinem Gott, nämlich, dass er lieb und gnädig und barmherzig ist. und gütig. Und seine Güte, seht ihr, was da steht, kennt keine Grenzen. Unfassbar. Das Unheil, das du anderes tut dir hinterher leid. So ist Gott. Das ist die einzigartige Gnade Gottes. Gott lässt sich sein Herz erweichen. Gott lässt sich sein Herz erweichen. Auch ein wichtiger Zug bei Eltern. Eltern müssen konsequent sein. Man muss gucken, dass man nicht zu viel durchlässt. Aber Kinder müssen auch erleben, dass man Herzen erweichen kann. Das können sie übrigens noch gut. Die meisten Kinder können das. Es ist nur die Frage, ob alle Eltern sich auch das Herz erweichen lassen. Man muss sich auch mal das Herz erweichen lassen können. Wenn wir uns als Eltern die Herzen erweichen lassen können, unsere Kinder auch verstehen, dass wir einen Gott haben, der sich das Herz erweichen lässt, der auf eine Art streng und heilig ist, aber auch gnädig und barmherzig, das gehört eben zusammen. Das ist die einzigartige Gnade Gottes. Gnade kann man sich eben nur schenken lassen. In Amerika kennt man ja die Praxis der Begnadigung, wenn einer zum Tod verurteilt ist und der Präsident sagt noch kurz bevor der hingerichtet ist, ich begnadige ihn, dann ist er frei. Auch wenn das Gericht Recht hat, wenn der Urteilsspruch rechtskräftig ist, wenn der Präsident sagt, ich begnadige ihn, ist er begnadigt und frei. Nicht aufgrund, weil er unschuldig ist, sondern weil er begnadigt ist. Wir alle sind Menschen, die vor Gott nicht bestehen können. Wenn wir auf uns schauen, dann sind wir verloren. Über uns allen steht das tödliche Urteil. Uns kann nur eines helfen, dass uns Gott gnädig ist und dass er uns begnadigt. Das ist das Einzige. Er hat uns das ja sogar noch gesagt, dass er das will. Nämlich, so wie es Paulus den Römern schreibt, dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf Gottes Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Er hat uns das frei geschenkt. Jesus hat durch seinen Tod die Strafe, die uns treffen würde, auf sich genommen. Du kannst, wenn du mit Gott nicht im Reinen bist, heute Gott anrufen, wie es Mose tat. Du musst nicht einmal 40 Tage und 40 Nächte Gott anflehen. Paulus erklärte das den Römern so, wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist alles. Du musst Jesus als Herrn anerkennen, glauben, was er für uns Menschen am Kreuz tat, eben als Mittel zwischen Menschen und Gott. Und das geschieht in einem einfachen Gebet. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das heißt, jeder von uns, der hier drin sitzt, kann die einzigartige Gnade Gottes erleben, erfahren, wenn er den Namen Gottes anruft. Und dein Leben wird reich. Johannes war so begeistert, dass er im Blick auf Jesus sagte, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Das ist der wahre Reichtum im Leben. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Vielleicht denkst du, das stimmt schon. Das gilt für die Menschen, die ihr Leben neu Jesus zuwenden. Aber ich habe mich schwer versündigt. Ehrlich gesagt, ich lebe eigentlich immer noch in einer Sünde. Für mich gibt es keine Gnade mehr. Ich habe die Gnade Gottes verspielt. Wenn das so ist, dann hast du tatsächlich ein ernsthaftes Problem. Dann hast du wirklich ein Problem. Doch ich darf dir sagen, dass du mit deiner Sünde Schluss machen kannst und du zu Gott flehen kannst, dass er dir vergibt, dass er Gnade vor Recht walten lässt. Sogar Johannes schrieb nämlich in seinem Brief, wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus der Gerechte. Wie Mose für sein Volk fleht, wird Jesus für dich einstehen. Er wird Gott an seine Liebe und Barmherzigkeit erinnern. Er wird ihn daran erinnern, dass er für dich gestorben ist. Er wird sagen, Herr, vergib ihm doch bitte dieses eine Mal noch, so wie du ihm die letzten Male vergeben hast. Und was hat Gott dem Mose gesagt? Was hat er dem Mose gesagt? Was war die Antwort? Weil du mich darum gebeten hast. Und wenn uns vergeben wird, wird uns vergeben, weil letztlich Jesus seinen Vater für mich dafür gebeten hat. Das ist die Anwaltschaft Jesu. Weil Jesus für dich gebeten hat, lässt Gott Gnade vor Recht walten. Dass deine Sünde dann, wenn dir vergeben ist, gewisse Folgen hat, ist ein Detail. Sünden haben meistens Folgen, meistens unangenehme. Viel wichtiger ist, dass du mit Gott wieder in Ordnung bist und ihm rein und versöhnt. Gott wird dich reinigen. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist doch wunderbar. Dass egal, wo du jetzt bist, was dich beschäftigt, das sieht man dir vielleicht nicht an, du bist strahlend heute reingekommen, du gehst wieder strahlend raus. Man sieht ja die Sünde einem nicht an, aber tief in meinem Herzen weiß ich, ob da was ist, was Gott gar nicht gefällt. Dann will ich dir nur eins sagen, du kannst das loswerden. Gott möchte das. Und Jesus ist bereit, für dich einzustehen. Warte nicht länger, dein Leben in Ordnung zu bringen. Niemand wird dich dann verurteilen können. Einzigartig ist die Gnade Gottes. Und sie ist auch einzigartig für dich, egal wo du jetzt stehst. Das Volk Israel versündigte sich schwer. Sie provozierten durch ihre Rebellion gegen Gott, den Zorn Gottes. Und eine düstere Zukunft war die Folge. Doch Mose flehte für sein Volk. Er stellte sich zwischen Gott und sein Volk. Er kämpfte für das Volk, das ihm eben noch töten wollte. Aber zuerst ging es ihm um die Ehre Gottes. Gott und die Ehre Gottes und dann ums Volk. Und so ist es bis heute. Wenn wir uns als Christen in Sünden verstricken, so tritt Jesus für uns ein. Niemand kann uns einfach verklagen. Jesus ist unser Fürsprecher. Er ermöglicht uns Heilung. Ist da noch jemand, sagt Paulus, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ist das nicht wunderbar? Ich bete mit Gott, bete mit uns. Vater, du bist gnädig, gütig und barmherzig. Und ich denke, wir haben kaum eine Vorstellung, wie groß deine Güte und Gnade ist. Wir sehen das hier am Volk, das sich so schlimm gegen dich versündigt hat, obwohl sie dich kannten, dich erlebten. Und du hast ihnen nochmals vergeben, weil Mose für sie gebeten hat. Und du hast uns schon oft in unserem Leben auch vergeben, weil Jesus für uns gebeten hat. Weil er unser Fürsprecher ist. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist und auferstanden und dass du uns vertrittst vor dem Vater. Dass wir einen Fürsprecher haben, wenn wir uns versündigen. Und dass wir wieder neu starten können. Dass wir mit dem Vater ins Reine kommen können. Du bist der, der auch unsere Wunden heilt. Du bist der, der wieder Neues schafft. Und du, Vater, bist so gnädig und barmherzig, dass, wenn wir uns vor dir demütigen, du Gnade vor Recht walten lässt. Ich bete dich an. Amen.